Heute geht es unter anderem um einen Streit, um eine Torte und um eine Tiershow für einen Modepapst. Außerdem um eine RTL-Sendung.
Ja, wir schauen auf die neue Staffel Der Bachelor, gucken mal, wer unsere Favoritinnen sind, wer die Favoritinnen des Bachelors sind und wer wen in der Villa absticht.
Außerdem kann Patricia uns natürlich was sagen zur DAZN-Preiserhöhung und wir haben einen echten Verbrauchertipp in dieser Folge. Dazu gibt es ein Spiel, nämlich das What's Wrong Spin-Off, What's Wrong, das Schlagzeilen-Special. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen neuen Freitag, an dem wir mal wieder uns gleich mal ein Format im Detail vornehmen, was fast schon ausgestorben war in diesem Podcast, aber wozu ich immer wieder gerne eine junge Frau einlade, wo ich gar nicht mal wirklich weiß, wie das ist, ob ich quasi immer an sie denke, wenn ich einen Bachelor schaue oder immer, wenn ich sie anschaue, dass ich an den Bachelor denke. Hier ist sie auf jeden Fall, hier ist Patricia.
Hallo, freut mich hier zu sein, aber ich weiß noch nicht so genau, ob ich mich freue, dass du an den Bachelor denkst, wenn du an mich denkst oder wie auch immer du das gerade formuliert hast. Ich weiß noch nicht, ob ich das als Kompliment nehmen soll.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass ihr gedanklich verknüpft seid irgendwie. Es ist eine Zwangsehe. Aber ja, du bist wieder da wegen des Bachelors. Das ist jetzt irgendwie so entstanden, dass du Bachelorette und Bachelor-Expertin bist hier in diesem Podcast. Und man muss schon sagen, auch die einzige, glaube ich, die das noch regelmäßig schaut, jetzt von unseren Leuten, die normalerweise hier zu Gast sind oder die regelmäßiger zu Gast sind. Deswegen bin ich sehr froh, weil ich mag das Format jetzt irgendwie vor allem durch die letzte Staffel wieder ein bisschen mehr. Also bei mir hat es wieder super dazu gewonnen. Also ich habe auch Bachelorette ganz gerne geguckt, obwohl das ja eine relativ öde Staffel jetzt im Rückblick war. Man hat jetzt nicht mehr so wirklich was noch in Erinnerung. Aber gerade der Bachelor, da war ich jetzt dann schon irgendwie wieder einigermaßen hyped. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Hast du durch die letzte Staffel, die, ja, da waren wir uns ja schon eigentlich ganz cool war, mit Nico und mit diesen ganzen Turns und Twists und so, hast du auch wieder so ein bisschen Blut geleckt, was den Bachelor angeht?
Ein bisschen, wobei sich das nicht so wirklich bis in dieses Jahr reingezogen hat. Ich muss ehrlich sein, ich sehe das schon mittlerweile fast ein bisschen als meine Verpflichtung an, das zu schauen, weil ich dich nicht hängen lassen will, weil ich ja weiß, dass das nicht so viele Leute gucken, die hier regelmäßig dabei sind. Ich hatte so ein bisschen mit mir gehadert und dann warst du mit dem Bachelor verknüpft in meinem Kopf und dann habe ich mir gedacht, na gut, komm, schaust du mal rein in die Staffel und jetzt gucke ich das aber wieder wöchentlich regelmäßig während der Arbeit im Homeoffice, ja.
Sehr gut. Du hast die Bachelor-Kandidatinnenliste nebenbei offen. Ich habe hier mein umfangreiches Protokoll wieder offen und dann gehen wir gleich in diese Staffel des Bachelors, in der alles quasi sich um Dominik Stuckmann dreht. 29 aus Gran Canaria und Frankfurt. Also du hast ja auch dahingehend eine kleine Verbindung zu ihm, aber die ist ja noch nie über den Weg gelaufen, hoffentlich.
Nee, also nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Zum Glück muss ich sagen, weil ich finde ihn irgendwie komisch. Also ich glaube, ich sage das jedes Jahr zu jedem Bachelor, aber auch er ist irgendwie komisch und wir werden das wahrscheinlich dann jetzt auch nochmal genauer besprechen, dann komme ich wahrscheinlich auch zu einzelnen Situationen nochmal, aber so im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, er ist schon sehr von sich überzeugt. Ich glaube, das hast du so an sich, wenn du als Bachelor da reingehst, aber ich mag das nicht, wie er sich gibt und er sagt Dinge, aber ich glaube, innerlich meint er sie anders, um das mal so zu sagen. Also ich glaube, der spielt da so ein bisschen auch ein Spielchen.
Ja, also das Gefühl habe ich auch. Also wenn man jetzt mal so eine Eigenschaft dann auch dem Bachelor jetzt zuschreiben will, also das macht man ja meistens irgendwie. Wir hatten den Schwanen-Bachelor, wir hatten den Glatzen-Bachelor, wir hatten ja, den. Stimmt. Also bei Nico muss ich ja sagen, da haben wir es ja eigentlich so gelobt, dass er so ein bisschen der brüchige Bachelor war. Ne? Also der hat so zumindest so ein paar Brüche irgendwie in sich irgendwie erkennen lassen. Also gleich in der ersten Folge irgendwie, ich bin der schlechteste Bachelor der Welt, ist mir noch in Erinnerung. Also dass er ständig irgendwie mit dieser Rolle so gehadert hat, was er dann auch das Format irgendwie jetzt noch beeinflusst. Also mit diesen ganzen Backstage-Szenen, die hatten wir bei der Bachelorette drin und haben wir auch jetzt bei Dominik wieder drin. Also irgendwie hat Nico ja das Ganze schon sehr geprägt. Und Dominik würde ich auch sagen, das ist so ein bisschen der, ja, also auch, finde ich, sprachlich, teilweise unterscheidet er sich so in den Gruppensituationen zu den Einzelsituationen dann. Da kommt so ein bisschen dann häufig mal so eine andere Art raus, so ein bisschen mehr Street-Style irgendwie und weniger so, ne, so Hochglanz, sondern mehr so irgendwie so der Checker, so,
ja,
habe ich das
genau,
Gefühl.
Ja, genau.
Und ansonsten habe ich halt bei den ganzen Kamerafahrten und so auch sehr das Gefühl, dass er sich super geil findet. Also
er hat diesen
gleich,
Blick immer, dieses, ja. Er kneift die Augen so ein bisschen zusammen und ist dann immer so, ja, Leute, ich bin's, ich bin der Bachelor und das ist so unangenehm jedes Mal.
Ja, und der Mund vor allem auch so leicht offen, ne? Das ist auch
ja,
so sein Ausrufezeichen. Gleich in der ersten Folge, da gab es ja diese geile, also wir kommen ja gleich zum großen Prank, ne, der Staffel. Großer Prank wurde hier gleich gebracht, dass er der Limousinenfahrer war. Mhm. Und dann ist er ja ausgestiegen und da gab es diese ewig lange Kamerafahrt so auf sein Gesicht zu. Und da habe ich schon gedacht, okay, jetzt geht's in diese Richtung. Also quasi so eine Schaufensterfigur mal wieder als Bachelor, der sich aber dazu noch unfassbar geil findet. Und ist ja eigentlich erstmal eine gute Voraussetzung so fürs Drama und auch für so unser Involvement, ne, dass wir uns so ein bisschen an ihm reiben können. Mhm. Finde ich ganz gut erstmal. Aber ja, ich hatte jetzt auch nicht so den super Draht zu ihm am Anfang.
Den Mädels hat es ja gefallen, glaube ich. Also zumindest kommt es ja immer so rüber. Es gibt aktuell wenige, glaube ich, die gesagt haben, nee, gefällt mir gar nicht. Das ist eigentlich ja auch des Öfteren so, dass sie alle aussteigen und sagen, wow, der ist ganz, ganz toll. Aber manchmal gibt es ja doch immer so die sagen, ach ja, nee, bin ich mir gar nicht so sicher. Das war aber, oder erinnere ich mich nicht dran, das war diese Staffel bisher noch nicht so krass.
Nö, wir hatten nur diese eine super schlecht gelaunte Frau in der ganzen ersten Folge so, wo man gar nicht wusste, was das jetzt
Stimmt.
für ein Auftritt ist, ne? Die
ja.
so ganz depressiv da auf der Couch saß und da irgendwie mehrere Memes provoziert hat gleich mal.
Ja.
Aber ansonsten hatten wir maximal so jetzt von Shakira, wie sie ja genannt wird,
oh, ja.
jetzt erst so in Folge 3, 4 so die Entwicklung, ja, es ist eher so ein Kumpeltyp. Aber ansonsten war ja von Anfang an, ich frage mich auch, wie die das machen, von Anfang an immer klar, dass von allen der Traumtyp exakt so ist, wie der Bachelor dann auch tatsächlich aussieht. Ne? Also die sagen alle in der Limousine, ich suche ja jetzt mal einen blonden Typen mit blauen Augen und dann steht halt da tatsächlich so einer. Also ich frage mich
Gefühl,
immer, wie...
Die müssen das ja. irgendwie, wenn sie sich bewerben oder so, gibt es dann so Fragebogen und dann steht da, ach ja, was wünschst du dir einem Mann oder was ist optisch so dein Typ? Und dann schauen die schon mal, dass der Großteil irgendwie übereinstimmt oder so. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich denke mir jedes Mal, wenn ich jetzt ausgestiegen wäre, würde ich mir denken, ja, bin ich mir nicht so sicher irgendwie, ob das so meins ist. Keine Ahnung, aber ja, wer weiß, vielleicht bin ich da auch eine Ausnahme. Ich glaube es aber nicht, ehrlich gesagt, wenn ich auch so ein paar Twitter-Reaktionen manchmal lese. Von daher, ich glaube irgendwie, das wird vorab so ein bisschen abgefragt oder so.
Ich glaube auch, dass man also erstmal den Bachelor hat und dann sozusagen aus dem großen Bewerberinnenfeld dann auch die raussucht, die quasi sowas wie ihn dann irgendwie als Wunschvorstellung angegeben haben. Also das, glaube ich, ist die Art und Weise, wie das funktioniert. Aber ich würde es gern auch mal genauer wissen. Also wenn einer im Casting arbeitet bei, bei RTL beziehungsweise bei Warner Brothers, die ja das Format produzieren, gerne mal Bescheid sagen. Ich würde mich dafür interessieren. So, aber wir sind ja jetzt in Mexiko in dieser Staffel. Und es ging ja gleich mal auch mexikanisch los und ein bisschen ungewohnt, weil wir hatten ja eine Vorstellung von so ein paar Frauen, bevor die auch dann letztendlich in der Limousine saßen. Das fand ich ein bisschen komisch irgendwie, aber letztendlich hat es ja nichts verändert. Aber wir haben schon mal so ein paar Leute kennengelernt, wie zum Beispiel Franziska, die dritte Miss Wiesbaden und die zweite Miss Marburg und die Miss Mermaid, wie sie auch gesagt hat, die sie auch gleich mal hier durch eine Aussage bei mir irgendwie im Gedächtnis eingebrannt hat, und zwar, dass sie bei der Bundespolizei arbeiten will, weil sie Deutschland vertreten will, unbedingt. Das war, habe ich ein bisschen, okay.
Ja, ich habe auch ein bisschen geschluckt erstmal, okay. Ja, interessant, ne?
Ja. Und Valeria ist natürlich noch dabei, die natürlich sozusagen das Heimspiel hat. Das hatten wir auch so einige Male, dass dann immer eine Landsfrau quasi dabei ist, die so ein bisschen der Platzhirsch ist dann in diesem Format irgendwie, die aber bis jetzt noch nicht so richtig einen Draht hat zum Bachelor, muss man sagen. Und dann hatten wir die tatsächliche Limousinenvorstellung mit dem angesprochenen Prank, dass Dominik die Limousine beziehungsweise diesen Jeep war es ja, gefahren hat und dann saßen hinten drin, ich glaube, Jana Maria und Shakira, beziehungsweise Christina, wie sie eigentlich heißt, aber Christina Shakira, glaube ich, wird sie immer genannt. Und ja, dann war die große Offenbarung, dass der Limousinenfahrer die ganze Zeit der Bachelor war. Also er ging dann quasi langsam aus seinem Fahrerhaus raus und die beiden Frauen haben dann erst sehr, sehr spät realisiert, oh, was da gerade passiert ist, dass es der Bachelor ist. Und ja, wie hat es dir gefallen? Also ich fand, es war eigentlich für die Frauen kein Nachteil, sondern ein Vorteil, oder? Also sie hatten ja zumindest gleich mal ein Gesprächsthema im ersten Aufeinandertreffen.
Ja, ich finde auch, das war, also ihnen war es ja anfangs erstmal unangenehm, weil natürlich, man denkt dann drüber nach, was habe ich gerade gesagt, wie habe ich mich verhalten, das ist ja eigentlich nicht, wie du beim ersten Aufeinandertreffen dich vielleicht geben möchtest, du möchtest ja erstmal so abchecken, was ist das für ein Typ, wie kann ich mich verhalten, deswegen, die waren erstmal so ein bisschen schockiert, aber im Nachhinein hat man ja auch gemerkt, also ich glaube, er hatte zu denen direkt auch so die engste Bindung von Anfang an, weil man das irgendwie zusammen schon durchgemacht hat, diesen Prank und dieses, es war ja für beide Seiten ja letztendlich auch so ein aufregendes Erlebnis, sage ich mal, weil er ja auch irgendwie so ein bisschen aufgeregt war und dachte, ach ja, jetzt muss ich da diesen ganzen Weg laufen und mich hinstellen und zeigen, ich bin der Bachelor und ja, deswegen, ich hatte auch das Gefühl, das war ein Vorteil, auch weil es ein Gesprächsthema war und diese Bindung, wie gesagt, schon hergestellt wurde zwischen den dreien auch, ja.
Ich habe natürlich einen Fehler gemacht, da war nicht Jana Maria dabei, sondern es war Josi, die hier gleich mal ausgestiegen ist. Josi aus dem Auetal, Modejournalismus studiert und Group-Fitness-Trainerin. Sie war nämlich diejenige, die ihm den Flummi übergeben hat, was gleichzeitig auch ihr Spitzname ist, hat sie gesagt. Und das war natürlich ein Nachteil, weil sie quasi das Geschenk dann schon vorweggenommen hat, weil sie ja schon im Auto quasi davon gesprochen hat, was sie ihm gleich schenken wird. Aber letztendlich muss man sagen, der Flummi an sich, der war eh nicht so das geile Geschenk, habe ich jetzt das Gefühl gehabt. Also klar, man kann sich vielleicht den Spitznamen irgendwie besser einprägen, aber ich glaube, das hat jetzt der Überraschung nichts irgendwie, hat es nichts getan. So. Also ich glaube, da kann sie froh sein, dass sie letztendlich dieses Aufeinandertreffen hatte. Was ist dir denn noch aus diesem Limousinen Teil hier im Gedächtnis, weil du hast ja so ein bisschen nebenbei, neben dem Arbeiten geschaut. Ist dann auch irgendwas da, weil sonst würde ich hier großzügig schon mal drüber springen, ehrlich gesagt.
Nicht wirklich. Außer halt, aber das hattest du, glaube ich, schon vorhin angesprochen, diese etwas deprimiert reinblickende Dame, die dann auch irgendwie schon so ausgestiegen ist und kaum ein Wort rausbekommen hat. Das war für mich noch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, was ist da jetzt geplant? Ist es dieses typische, wie irgendwie war es doch mal, dass einer irgendwie Farben sehen und schmecken konnte in der früheren Staffel? Ist es jetzt wieder dieser Gag, dass irgendjemand komplett weird ist einfach?
Oder die eine, das war ja auch damals in Mexiko, die gesungen hat, ne? Unter der Sonne am Strand von Mexico City und sowas, ja. Gab immer noch keinen Strand in Mexico City, aber ja. Das wurde damals gesungen. Genau, also ich würde auch sagen, wir können hier relativ großzügig drüber springen, außer vielleicht noch ein paar Geschenke hervorheben. Also Christina Aurora, die ja auch eine recht prominente Rolle hatte jetzt in diesen ersten Folgen, hat ihm einen Fotoapparat geschenkt aus den 60er Jahren. Das war eigentlich noch ein ganz gutes Geschenk, muss man sagen. Also so, was den reinen Sachwert, glaube ich, angeht, ist es doch, also könnte man durchaus nochmal danach bei Bares für Rares noch irgendwie noch verscherbeln, den Kram. Und ansonsten hatten wir natürlich noch einen gesanglichen Auftritt von Bobette aus München, wenn du dich daran noch erinnerst. A Moment Like This wurde gesungen. Und ich habe mir gedacht, welcher Redakteur, welche Redakteurin hat ihr das denn jetzt hier da irgendwie ans Bein gebunden, dass sie hier irgendwie, weiß nicht, vielleicht haben sie die irgendwie aus der DSDS-Datenbank und dann haben sie gesagt, okay, jetzt sing doch nochmal was.
Das Ding ist, sie hat, glaube ich, später auch nochmal in irgendeiner Folge angefangen zu singen. Man hatte so das Gefühl, die nutzt das jetzt so als Bühne von wegen, ach, ich singe mal, vielleicht entdeckt mich ja jemand, ich kann das ja ganz gut. Ja, das war irgendwie ganz, ganz komisch. Generell ist es komisch, wenn Leute im Fernsehen anfangen zu singen, also vielleicht lieber nicht machen, außer man ist irgendwie bei The Voice oder so, wo man auch singen soll, aber in anderen Formaten finde ich, ist es nie gut und es ist nie, dass jemand sagt, oh, das ist ja jetzt toll, das hätte ich aber gern nochmal irgendwie, keine Ahnung, genauer angehört oder gib dir doch mal einen längeren Auftritt, wird nie passieren, glaube ich.
Ja, sehe ich genauso, also du bringst quasi alle, die damit irgendwie in Verbindung stehen, in dem Moment dann in eine schreckliche Position, weil man kann nur loben, man findet es aber meistens geht so, weil so eine richtig geile Stimme, die einen so richtig von den Socken haut, die ist da auch selten dabei, muss man sagen, sondern eher so, okay, die kann halt singen, aber warum singst du jetzt hier genau? Das ist immer so das Gefühl, was man dann selbst hat. Nele, müssen wir vielleicht noch sagen, die hat sich gleich mal als Influencerin geoutet mit 160.000 Followern, hat natürlich immer auch so ein bisschen dann ein Potenzial, ein bisschen Stirnrunzeln zu verursachen beim Bachelor auf jeden Fall, weil man sich dann immer, oder weil er sich dann immer sofort fragt, warum ist die wirklich hier, will die hier irgendwie nur Follower gewinnen oder nicht? So, das können wir mal weiter beobachten, weil Nele ja dann auch weiterhin eine Playerin ist in dieser Staffel. Ansonsten können wir wirklich, glaube ich, drüber hinwegspringen und kommen gleich mal zur ersten Nacht der Rosen. Wir hatten wieder dann, du hast die Kandidatin schon angesprochen, die ja sehr ein unangenehmes Aufeinandertreffen hatte. Elina, die hat ja eigentlich draußen gesagt, also vor der Limousine hat sie gesagt, ja, ich würde dann gern drin mit dir nochmal sprechen bei einem Glas Wein oder so. Und dann gab es dieses Glas Wein, weil der Bachelor sofort gesagt hat, okay, das war gar nichts, dieses erste Aufeinandertreffen. Aber dann war es noch schlimmer quasi drin. Und dann hat man gar nicht verstanden, was mit ihr so los ist. Sie hat ja dann, also sie musste dann auch gehen gleich in der ersten Nacht der Rose und hat dann gesagt, ja, vielleicht lag es an der Aufregung, aber... Ich frage mich, warum man das nicht im Casting mal bemerkt hat, dass sie halt einfach komplett eingeschüchtert ist von allem, was da bei so einer Fernsehproduktion irgendwie abgeht. So.
Ich weiß auch nicht, ob das wirklich dann nur daran lag, dass sie jetzt irgendwie aufgeregt war oder ob sie halt generell sich einfach nicht viel zu erzählen hatten. So, keine Ahnung. Das war aber für beide Seiten sehr unangenehm.
Unangenehm für viele war auch, dass Lara gleich mal Körperkontakt gesucht hat. Und was für einen, ne? Sie hat dann den Arm berührt, was dann gleich mal durch so einen Hammerschlag da unterlegt wurde. Und dann war das gleich mal der große Skandal, dass hier gleich mal Körperkontakt gesucht wurde von Lara. Lara, muss man sagen, ist so ein bisschen unter die Räder gekommen im Haus dann später. Also die hat es ein bisschen schwer. Vielleicht auch wegen dieses übergriffigen Verhaltens gleich mal in der ersten Folge. Also das ist natürlich...
Ja, es geht halt gar nicht, ist klar. Also kann ich auch komplett verstehen auch. Da wäre ich auch im Haus wahrscheinlich durchgedreht.
Folge 2, würde ich sagen. Und wir... Ja, sehen die erste Einladung zum Einzeldate, die ging an Jana Maria und sie konnte sich quasi hier schon mal in die Frontposition begeben mit diesem Date, also es ging zum Fallschirmspringen, was schon mal echt ein krasser Start war, das ist ja normalerweise dann für mein Gefühl zumindest immer ein bisschen später erst, aber ja, hier wurde dann aus dem Flugzeug gesprungen und Dominik durfte sich dann nochmal als Businessman, der er ja ist, der hauptsächlich Englisch spricht im seinem Job dadurch aufmerksam machen, dass er quasi dem Typen, mit dem er da seinen Tandem-Sprung gemacht hat, gesagt hat, better than sex und irgendwie ein heiliger Bimbam sowieso, aber ne, sämtliche englischen Wörter waren auch nicht an der richtigen Stelle hier in seinem Statement, aber klar, er war hier natürlich auch aufgeregt, muss man sagen. Was dann unangenehmer war, war dann quasi der zweite Teil dieses Dates, als es dann am Strand entlang ging und dann auch natürlich die Bademode angezogen wurde. Und dann gab es, also das ist jetzt so der Punkt, den wir, glaube ich, meinen mit, dass er so diese Gentleman-Art vielleicht ein bisschen spielt, aber vielleicht in Realität so ein bisschen mehr so Checker-mäßig unterwegs ist, der gerne mal auch so ein bisschen anzüglichere Sprüche raushaut. Und zwar gab es dann da den O-Ton, als dann er quasi kommentieren sollte, wie Jana Maria jetzt quasi im Bikini aussieht. Und dann hat er gesagt, also erstmal natürlich heiliger Bimbam, was natürlich sein Signature-Move ist, aber dann natürlich auch, boah, diese Rundungen, huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das war schon, also da habe ich mir auch gedacht, okay, in welcher Welt, glaubst du, kommt das geil rüber bei irgendjemandem?
Ja, er ist so ein richtiger Geier. Also er geiert ja so sehr auf die Kandidatinnen. Also man würde sich denken, okay, vielleicht hat die ihm besonders gut gefallen. Aber im Verlauf der ganzen Sendung hat man gemerkt, das liegt nicht nur daran, dass ihn eine wirklich vom Hocker gehauen hat, sondern dass er einfach ja sehr leicht angezogen ist, habe ich das Gefühl, von diversen Kandidatinnen. Wobei er, ich glaube, so ein Fetisch für blond oder zumindest bis zu hellbraun hat, weil irgendwie sind recht früh recht viele Dunkelhaarige weg gewesen. Es waren, glaube ich, auch gar nicht so viele im Rennen. Ja. Also ich habe das Gefühl, er hat da auch so ein Beuteschema, sich selbst.
Ja, also er mag sich selbst und blonde Frauen, habe ich auch das Gefühl. Genau, also das war dann hier das erste Date. Das muss man aber doch zugeben, die hatten schon ein ganz gutes Gefühl oder einen ganz guten Draht schon erstmal, ne? Also das war jetzt nicht so ein Date, wo man sich irgendwie dann um die Gesprächsthemen irgendwie suchen musste, sondern das war einigermaßen flüssig und hat schon so eine Chemie, hat man da schon erkennen können.
Hat voll gut gepasst eigentlich. Also die haben sich ja beide offensichtlich attraktiv gefunden, aber auch, die hatten ja auch direkt diese Connection. Sie ist ja irgendwie nach Spanien ausgewandert, Marbella, glaube ich, oder so. Und er hat ja auch gesagt, er ist Frankfurt und Gran Canaria oder wo er unterwegs ist viel und pendelt da so hin und her. Von daher hatten die da so ein bisschen die Connection auch direkt. Das hat schon ganz gut gepasst, muss man sagen.
Und sie fanden beide den Gag witzig mit, also dieses endlose quasi Beömmeln über diesen Bananen-Gag. Also ich brauche jeden Tag eine Banane, hat irgendwie Jana Maria gesagt, was dann quasi eher natürlich ellenlang ausgebreitet hat. Also das muss man auch nochmal sagen hier. Ja, das ist anscheinend sein Humor hier. So, dann gab's ein Gruppendate mit, wo ich schon mal gleich gekotzt habe. Das war dieses Hochzeitsdate, ne? Was auch so super unspektakulär war, also vom Aufbau her auch schon. Es war halt so irgendwie so eine Wiese, wo dann irgendwie so ein paar Sachen aufgebaut waren mit irgendwie, ja, krabbel da mal unter diesen Seilen durch oder schlag dich da irgendwie durch so ein Hindernis durch. Okay, und dann, ja, hatte man sich dann einen Platz erkämpfen können fürs Einzeldate, indem man sich gegen die anderen durchgesetzt hat, was dann letztendlich Bobette für sich entschieden hat, wo er, glaube ich, auch relativ also gleichgültig war am Endeffekt. Also ich glaube, er hätte sich eine andere gewünscht als Bobette, das ist meine Theorie. Aber ja, dementsprechend egal war dann auch irgendwie dieses Einzelgespräch, was die dann danach noch hatten. Wichtiger war vielleicht auch, was währenddessen in der Villa passiert ist, weil Lara, die wir ja schon angesprochen haben, also die Frau mit der Berührung, die hat gleich mal hier einen Spitznamen bekommen und zwar Brokkoli, was ich nicht ganz verstanden habe. Warum der Name Brokkoli und was der Ausgangspunkt des Ganzen war, auf jeden Fall, also geht es so in die Richtung deutsche Kartoffel mäßig oder, weil es war ja Valeria, die ihr diesen Spitznamen gegeben hat. Hast du das verstanden?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Codewort sein sollte und ihr ist dann halt einfach Brokkoli als erstes Gemüse eingefallen oder ob das war, weil, also Lara hatte doch in der Villa auch so ein Dutt auf und das ist ja, also ein Brokkoli hat ja auch so, ne, so Röschen, ja, die dann so sich aufplustern und ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach war, weil die sie angeguckt hat und dachte, naja, dieser Dutt da oben, keiner, aber ich wusste jetzt auch nicht, warum genau Brokkoli, keine Ahnung.
Es gab dann auf jeden Fall auf diesem Hochzeitsdate, glaube ich, auch noch ein Einzelgespräch mit Anna, die wir auch mal vorstellen können. Also Anna ist, muss man sagen, glaube ich, 32, er ist ja 29 und hat dann gleich mal zur ersten Frage von ihm geführt, jüngerer Mann, Problem? Was dann auch sie gesagt hat, nö, also ist für sie kein Problem. Sie hat auch mal zu einem späteren Zeitpunkt noch gesagt, dass er eigentlich nicht ihr Material ist so, ne? Sie steht eher auf quote-unquote südländischen Typen irgendwie. Aber sie will es jetzt quasi mal probieren, weil es in der Vergangenheit eben nicht geklappt hat. Aber was sagst du zu Anna? Weil ich muss sagen, ich habe das Gefühl, also generell habe ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen eine Spiegelung haben zur letzten Staffel. Also mit Jana Maria ist so ein bisschen die Mimi da drin und mit Anna von der Reife finde ich eher die Michelle. Hast du auch das Gefühl?
Ja, wobei ich finde, also Michelle war, finde ich, sehr unsicher und wusste irgendwie selbst immer nicht so genau, was macht sie da. Und Anna finde ich sehr, sehr, also von der Reife schon, da hast du recht. Und auch vom Verhalten her nicht so, sie prangert sich halt nicht so an wie Jana Maria, die ja die Mimi ist quasi. Ja. Ich finde aber Anna sogar noch angenehmer als Michelle, ehrlich gesagt. Ich finde irgendwie, sie weiß, was sie will und vom Verhalten her auch sehr angenehm. Und ich weiß aber nur nicht, ob sie vielleicht für den Bachelor einfach zu erwachsen ist, ehrlich gesagt. Also er ist ja schon sehr, sehr beeindruckt von ihr, eben wegen dieser ganzen Attribute, die sie so mitbringt. Also er sagt auch immer, er fühlt sich wohl bei ihr geborgen und so irgendwie, er kommt runter bei ihr und so. Ich finde aber, das passt ehrlich gesagt nicht, weil was wir schon gesagt haben, er ist halt irgendwie so ein bisschen unreif, habe ich das Gefühl, und so ein bisschen checkermäßig unterwegs. Und ich glaube nicht, dass das was ist, was Anna unbedingt braucht, weil ich glaube, sie ist wirklich jemand, der das auch so ernst meinen würde, wenn es dann da weitergeht.
Ja, aber ich habe halt das Gefühl, dass man ihn umso mehr dann mit so ganz normalen Sätzen beeindrucken kann, wie es eben Jana und auch Nele übrigens schaffen, ja. Also sie sagen so ganz normale Sachen irgendwie, so wirklich einfach Sachen, die halt nicht so super kindlich sind, wie jetzt bei Jana Maria mit der Banane. Und damit kann man ihn super beeindrucken. Also er hat ja auch ein paar Mal gesagt so, boah, also in dem Moment habe ich so echt gecheckt, okay, die hat richtig Krips. Also die hat richtig Krips, so. Mhm. Also so ein ganz normaler Satz irgendwie. Und dann so eine Offenbarung irgendwie für ihn. Also ich habe schon das Gefühl, dass ihn diese Reife irgendwie auch anzieht. Also ich fand Anna auch sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Also ich bin fast dazu geneigt zu sagen, meine Favoritin so, auch was den Sieg vielleicht angeht, weil irgendwie scheint sie ihn ja schon zu faszinieren, ne? Aber jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsszene, muss ich sagen, aus allen Folgen bisher, finde ich, zur lustigsten Szene. Und zwar Christina Aurora und Lara in der Küche. Weißt du noch, worauf ich hinaus will? Weißt du das noch? Hast du das noch vor Augen? Diese Szene mit dem Messer, sage ich jetzt mal.
Ah ja, jetzt wo du sagst, ja. Und ging es nicht dann irgendwie auch drum, dass dann Christina Aurora noch gesagt hat, ja, dann koche ich hier für gar keinen mehr. Aber ich weiß gar nicht, was der Streitpunkt war. Warum haben die sich gestritten am Ende?
Das war quasi der Weiterdreh. Aber anfangs ging es ja erstmal darum, dass beide in der Küche standen und man hat so eine Aufnahme gesehen wie, ich glaube, Christina Aurora hat ihr gesagt, gib mir mal das Messer bitte. Und dann kam Lara mit dem Messer, hat so aus diesem Messerblock rausgezogen und geht so hinter ihr entlang. Und dann hat sich Christina Aurora auf einmal umgedreht und hat gesagt, das ist so dumm. Hast du mir gerade das Messer an den Kopf geworfen? Das kam mir vor, als wolltest du mir gerade die Kehle durchschneiden. Das ist so dumm.
Stimmt, das war auch überhaupt nicht überdramatisch oder so.
Man hat fünfmal die Wiederholung gesehen und hat gesehen, okay, es war noch nicht mal im Ansatz irgendwas. Also die ist einfach nur mit dem Messer an hier hinten vorbeigegangen. Und dann dreht sich Christina Aurora um und hat gesagt, vor allem auch diese Formulierung, hast du mir gerade das Messer an den Kopf geworfen?
Ich glaube, das hätte sie gemerkt, wenn das Messer an den Kopf geworfen worden wäre. Aber ich bin da auch kein Experte, ehrlich gesagt. Also mir ist das noch nie passiert, dass jemand mich derart angegriffen hat. Also die arme Lara auch ein bisschen. Erst dramatisieren alle, dass sie seinen Arm angefasst hat, als hätte sie ihn jetzt gerade irgendwie sehr, sehr, sehr lasziv angegangen. Und dann wird ihr vorgeworfen, dass sie hier irgendwie Christina Aurora abstechen wollte. Die muss ich auch denken, wo bin ich hier reingeraten? So, sie ist einfach nur hingegangen und hat irgendwie sich den Bachelor vorgestellt und wollte Christina Aurora ein Messer geben. Und ja, dann wird aus ihr irgendwie eine Sexualstraftäterin und Mörderin in einem.
Messerwerferin, ja. Ja, also genau. Es kam mir vor, als wolltest du mir gerade die Kehle durchschneiden. Das ist einfach so dumm, der Satz. Okay, also das war meine Lieblingsszene, muss ich jetzt schon mal sagen. So, es geht weiter mit dem Gruppendate auf der Yacht. Da gab es auch einen Skandal, nämlich Christina Shakira hat sich hier durch ein ja ausgelassenes Po-Wackeln quasi die Aufmerksamkeit des Bachelors verschafft. Und das hat natürlich ihn erstmal dazu angetrieben, dass er nochmal im O-Ton sagt, also was die hier kann, uiuiuiuiuiui mal wieder quasi. Und bei den anderen kam das natürlich überhaupt nicht gut an. Danach wurde gelästert über Shakira, dass sie sich ja wie eine Britney hier aufspielt und so, was dann in der nächsten Folge nochmal für einigermaßen viel Krach gesorgt hat. Ja, dann gab es die Nacht der Rosen und Einzelgespräche mit Franziska, die wir vielleicht auch mal sagen können. Das war die, die quasi die Miss Mermaid und Miss Böblingen oder was auch immer war. Die hat gleich mal gesagt, sie hat Angst, dass sie in eine Schublade mit seiner Schwester gesteckt wird, weil die ja irgendwie auch Polizistin ist und auch Franzi heißt und auch 26 ist, glaube ich. Also hat er Angst, dass er das irgendwie durcheinander bringt. Aber er hat dann gleich danach irgendwie eingeordnet, keine Angst, ich finde dich sehr attraktiv. Und die Schwester zu Hause, also okay, gut. Also,
gut zu wissen. Weiß auch nicht, warum sie diese Parallele ziehen musste zu seiner Schwester, warum sie es angesprochen hat. Ich würde ihn gar nicht auf die Idee bringen. Ja. Nicht, dass er am Ende sagt, oh ja, stimmt, du erinnerst mich stimmt an meine eigentlich. Schwester. Ja, dann schmeiße ich dich lieber raus, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu, naja, so weit wird nicht mal ich gehen.
Man muss generell sagen, bei diesem Nacht der Rosen, er ist ein unglaublicher Schwitzer. Ne? Also ich will ihn dafür nicht fronten, weil ich glaube, ich wäre ähnlich in dieser Umgebung. Also es ist wahrscheinlich auch super heiß und dann hast du natürlich auch immer deine Anzüge an und sowas. Aber er ist schon da richtig am Transpirieren natürlich. Das ist, glaube ich, auch nicht so angenehm, wenn man das irgendwie riechen würde. Aber es ist schon heftig, ja, was er da ausschweißt quasi.
Das habe ich mir aber auch gedacht. Das war auch direkt am Anfang, als er aus der Limousine gestiegen ist. Da hatte er auch noch diesen kompletten Anzug an und dieses Käppchen da, was du hast, wenn du Chauffeur bist. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, warum die nicht eine kurze Pause gemacht haben und ihn irgendwie nochmal abgepudert haben. Weil er stand da komplett mit Schweißperlen gecovert im Gesicht. Das war schon richtig unangenehm. Und da musst du halt den Frauen gegenübertreten und dich so vorstellen bei jeder. Das war schon grenzwertig. Und das ist aber jetzt auch über die Staffel hinweg. Ich glaube, das ist jetzt einfach so, man muss jetzt damit leben. Es ist halt warm in Mexiko.
Rausgefallen in der zweiten Nacht der Rosen sind dann auf jeden Fall Claudia und Janina. Haben wir beide noch nicht angesprochen, von daher ist es auch wurscht. Weiter geht's mit Folge 3. Da ja, kam dann quasi das zu tragen, was wir gerade angesprochen hatten. Also Shakira leidet unter den Lästereien. Und Christina Aurora ist so ein bisschen als ja, Bösewicht der Staffel so, hat sie sich ausgezeichnet, weil generell hat sie sich dann auch wieder ein bisschen in die Opferrolle begeben. Also sie war ja diejenige, die gelästert hat über Shakira und war dann aber trotzdem irgendwie ja, sehr irritiert darüber, dass sie jetzt hier die Böse sein soll, bla 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 bla. Und sie hat dann den Satz gesagt, ich habe keinen Bock, jemandem im Fernsehen einen in die Fresse zu schlagen. Ja. Ist ja auch verständlich, wenn du fast ein Messer in den Kopf bekommen hättest, ne? Also, dass du da ein bisschen.
Ja, ich glaube, sie ist einfach traumatisiert seitdem. Deswegen ist es auch schwer, das jetzt so ja, weiter fortzuführen, aber sie kämpft sich dadurch tapfer.
Dann ging es weiter ins Gruppendate. Das war das Gruppendate mit diesen Geländefahrzeugen, mit denen sie dann über diese lange Brücke da gefahren sind. Und am Ende der Brücke gab es eine Überraschung für den Bachelor, aber auch für die Frauen natürlich, denn da warteten zwei neue Frauen, nämlich Chiara und Chiara, Chiara F., Chiara Fröhlich aus Köln und Chiara Madonna aus Hamburg. Schon ein guter Name. Da gab es gleich mal so ein kleines Speed-Dating mit den beiden und dann hat Chiara über ihren Beruf sprechen dürfen, Tourismuskauffrau, was dann ihn dazu angehalten hat, gleich mal nachzufragen, okay, Tourismuskauffrau, da organisiert man dann Reisen, oder? Das war auch eine gute Frage, finde ich. Und ja, Chiara F. durfte über ihren Job Make-up-Artist sprechen und ich muss sagen, ich glaube, optisch ist sie fast meine Favoritin. Also sie ist, finde ich, sehr gut, die Chiara F. Punkt.
Ja, nee, finde ich auch. Also ich finde, die sieht schon sehr, sehr gut aus. Hat er aber ja auch festgestellt, obwohl das ja gar nicht so sein Typ ist. Also Chiara F. ist ja ein dunklerer Typ, dunkle Haare, von daher sehr attraktiv und fand er aber auch. Also sie hat was, was ihn trotzdem anzieht, obwohl sie nicht blond ist. Das war auch ein komplett anderer Vibe als mit Chiara Madonna bei ihm. Also man hat schon gemerkt, von den zwei Neuankömmlingen ist er an einer deutlich interessiert. Die andere muss man halt auch mal irgendwie kennenlernen, weil der Fairness halber so. Aber die anderen Damen waren sehr entrüstet. Irgendjemand hat auch gesagt, ja, da mussten wir da in der prallen Sonne sitzen. Die durften ja irgendwie nicht mal von diesen Fahrzeugen absteigen, sondern saßen dann da einfach am Ende der Brücke in der prallen Sonne und mussten schauen, wie der Bachelor die zwei neuen Kandidatinnen begrüßt. Also ja, war nicht das beste Date, glaube ich.
Ja, weil es danach auch gleich wieder nach Hause ging. Also er hat dann Nele zum Einzeldate dagelassen und Josi zum Beispiel hat gesagt, das war kein Date, weil irgendwie, ich habe ihn irgendwie gar nicht gesehen. Ich war im anderen Auto als er so. Ich habe irgendwie gar keine, also ich hätte auch in der Villa bleiben können. Ich hätte genauso viel Kontakt zu ihm gehabt irgendwie. Es war wahrscheinlich wirklich sehr schnell, wie es hier wirklich vonstatten ging, das Ganze. Aber man muss sagen, Lara hat sich hier noch mal ein bisschen in Stellung bringen können, denn sie hat ihn natürlich beeindrucken können. Denn als Frau, man muss nochmal sagen, als Frau eine Bierflasche zu öffnen. Das ist natürlich beim Bachelor immer ein Grund für einen O-Ton, dass man da nochmal sagt, okay, also da, du steckst voller Überraschungen, hat er gesagt, heiliger Bimbam, du bist wirklich gut.
War das nicht auch das Date, wo Lara das andere Auto gefahren ist, beziehungsweise direkt gesagt hat, ich fahre das andere Auto?
Das
und
gibt's nicht.
Und er war da auch extrem begeistert, hat gesagt, ja, was das für eine taffe Frau ist, die hat sich da direkt angeboten, das Auto zu fahren, also dass eine Frau ein Auto fahren kann, merkt man, dass es den Bachelor nachhaltig beeindruckt hat und ist ja auch eine außergewöhnliche Sache.
Ja, dann ging es quasi ins Einzeldate für Nele, was ja dann ein klassisches Ding war, was wir immer wieder sehen, diese Ziplines. Ich hasse die persönlich, weil ich das irgendwie relativ unspektakulär, zumindest zum Anschauen finde, wie da irgendwie ein Typ über diese Zipline da gespannt wird. Aber er hat dann wieder einen neuen Satz gebracht, was auch so ein Signature-Satz ist von ihm. Und zwar, also bei Nele, da stimmt alles, vorne und hinten. Was ich auch, wenn man tiefer drüber nachdenkt, irgendwie auch ein bisschen merkwürdig finde, diesen Satz. Sie gingen dann zusammen in den Pool und ja, tatsächlich gab es den ersten Kuss der Staffel für Nele, als er dann quasi so langsam angedeutet hat, was sagst du denn jetzt zu einem Kuss? Und dann kam es auch wirklich zum Kuss. Ja, hat sie sich's verdient, die Nele, den ersten Kuss?
Ehrlich gesagt kam das so ein bisschen aus dem Nichts für mich. Also ich finde, die haben sich schon gut verstanden und so, aber es war wieder dieses Setup, du bist halt, wirst halt in diesen Pool gebracht und dann musst du dir ja irgendwie näher kommen, weil, ne? Keine Ahnung, das fand ich irgendwie komisch, aber alles in allem, ich finde Nele, obwohl man da ja so seine Vorurteile ein bisschen hatte, Influencerin, vielleicht ist sie jetzt nur da, um sich irgendwie bekannter zu machen, fand es aber relativ angenehm. Also ich finde, sie ist eine relativ ruhige, angenehme Person und hat da jetzt auch bisher für wenig Drama gesorgt und wirkt auch reifer als andere Teilnehmerinnen, sag ich mal so.
Ist ja auch die beste Freundin von Anna, ne? Also das ist eh so eine kleine Geschichte noch, dass die beiden ja super eng sind und beide quasi auch eigentlich gute Karten bei ihm haben. Und Anna hat dann in einem späteren Date eben gesagt, wo sie ihn damit so beeindruckt hat, dass sie es eigentlich gut findet, dass er Nele gut findet, weil sie fände es schlechter oder schlimmer, wenn er quasi eine Frau mochte, die ihr gar nicht gefällt oder die irgendwie für sie irgendwie eine andere Liga ist als sie. Genau, also dann gab es den ersten Kuss für Nele. Es gab parallel in der Villa natürlich den Einzug der beiden Chiaras ins Haus. Und da gab es auch einen kleinen Streit, mal wieder Christine Aurora, die hier dabei war, weil Chiara F. natürlich ein Bett gebraucht hat. Und ja, dann wollte sie quasi einziehen im Zimmer von Christine Aurora und die hat eigentlich abgelehnt sofort, hat gesagt, also ich kenne dich ja gar nicht und ich weiß nicht mal, wie alt du bist und was du machst und deswegen, mein Ding ist halt, ich kann nicht mit Leuten schlafen, die ich nicht kenne. So, das war halt so unfassbar unfreundlich, fand ich. Das war so schräg. Also das ist wirklich das Allerletzte, finde ich, oder?
Vor
also,
allen Dingen, weil das in diesem, das ist ja nun mal normal in dieser Villa, ja, dass die da sich die Betten teilen, beziehungsweise die Zimmer teilen und so weiter und so fort. Das ist ja, das war ja von Anfang an klar und das haben die auch alle, das hat ja Chiara selbst gesagt, so, ja, aber die anderen kanntest du doch auch nicht und mit denen teilst du dir ja irgendwie auch dein Zimmer, dein Bett. Und dann meinte Aurora, Christina Aurora, nee, wir kannten uns ja schon vorher aus dem Hotel und so, ja, und von der Anreise. Das war natürlich was ganz, ganz anderes. Chiara kam natürlich neu dazu und ist damit auch viel, viel fremder als die anderen Mädchen, Frauen. Wir sind ja hier nicht bei GNTM.
Das stimmt.
Extrem unfreundlich, ja.
Und Christina Aurora hat dann nochmal im O-Ton gesagt, ja, also wie sie redet, das, sie geht vom Verbalen eher ins Asoziale natürlich. Also
vor allen Dingen sagt sie das, ja, nachdem sie ja, davor genau gesagt hat, sie möchte jetzt hier im Fernsehen keinem auf die Fresse hauen. Ja. ist natürlich das Problem, das sprachliche Problem liegt dabei jemand anderem.
Dann ging es weiter mit ja einer Rückkehr in die Villa natürlich, Kuss oder nicht. Valeria hat gleich mal nachgefragt, war das ein Tongue-Kuss, also Zungenkuss oder nicht? War es ja tatsächlich, es war ja schon ein recht intensiver Kuss, ne? Also es war jetzt nicht so ein kleiner Schmatzer, sondern es ging ja schon ab.
Doch schon.
Und Jana Maria natürlich, dieses erste Date hatte, die war einigermaßen geschockt und hat dann danach sogar das Armband abgelegt, was er ihr beim ersten Date sogar gegeben hat. Also das war eine Geste, die natürlich weitreichende Konsequenzen haben sollte. Mal schauen, ob sie es auch hat. Dann ging es ins Gruppendate, Haus bemalen, habe ich mir aufgeschrieben, was eigentlich relativ egal war. Also letztendlich hat es nur dazu geführt, dass Chiara F., also die neue Frau, die eben kein Heim gefunden hat, mit durfte zum Einzeldate, beziehungsweise einfach da bleiben durfte, an der Villa Amore, wie sie ja genannt haben, diese Villa, die sie da angemalt haben. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, Hand in Hand am Strand, wirkt alles sympathisch. Und OMG, sie rennen mit Klamotten ins Meer, was natürlich wieder super crazy ist in des Bachelors Augen.
Ja, das war auch schon wieder eine komplett crazy Aktion, aber ich finde auch, das war ein ja, einfach recht angenehmes, sympathisches Miteinander, aber jetzt auch nichts, was krass hervorgestochen wäre, finde ich.
Finde ich auch. Dann ging es in die Nacht der Rosen und ins Einzelgespräch mit Jana Maria, die ihren Unmut da auch ein bisschen geteilt hat, aber trotzdem nochmal erinnert hat, wie gut sie das erste Date fand und hat sich wieder so ein bisschen in Position gebracht. Auch Nele hat nochmal ein Einzelgespräch bekommen nach dem Kuss und Anna, also die drei Favoritinnen würde ich jetzt mal schon sagen, Nele, Jana Maria und Anna, haben sich hier nochmal ein bisschen in Stellung gebracht an dieser Nacht der Rosen. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, dass Nathalie und Josi ausgeschieden sind und bei Nathalie habe ich mir in Klammern geschrieben, schade, weiß aber jetzt nicht mehr, wer sie ist und deswegen weiß ich nichts mehr mit dieser Info anzufangen.
So ging es mir auch. Das war, ich glaube, das war eine von, es gibt zwei Personen, bei denen die Kamera in der Nacht der Rosen auf sie draufgefahren ist und sie gezeigt hat. Und ich habe mich wirklich gefragt, habe ich diese Person überhaupt schon ein einziges Mal gesehen? Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, dass sie aus dem Auto gestiegen sind. Und da hat Nathalie dazu gehört. Die ist rausgeflogen und ich habe mir gedacht, ah gut, das war ihr erster Auftritt hier in der Sendung bisher.
Ja, und Josi war natürlich Flummi, ne? Flummi ist auch ausgeschieden.
Ja.
Dann ging es in Folge 4 und ja, ich würde sagen, die große Folge des ehrlichen, kleinen Mexikos, wo man endlich mal normale Sachen macht, wie man ihm vor jedem einzelnen Date quasi hat sagen lassen, weil jetzt eben nicht der große Fallschirmspringen hier auf dem Programm stand, sondern eher halt mal Eis essen mit Lara zum Beispiel oder irgendwie, ja, hier diese Mariachi-Band, ne? Und da musste man ihm natürlich vorschicken, weil die Bachelor-ZuschauerInnen, die erwarten natürlich große Bilder und deswegen muss er da immer sehr nachbuttern, was so an ja, Wichtigkeit trotzdem noch hier mitschwingt in diesen Dates auch, weil er sagt, das ist mir eigentlich viel mehr wert, diese kleinen Dates, diese normalen Dates, endlich mal was Normales. Aber ja, er hat es dann gut verkauft bekommen, aber man hat sich irgendwie gedacht, okay, also ich hätte persönlich, glaube ich, lieber ein normales Date, weil es irgendwie immer ein bisschen intimer ist und näher ist, als jetzt hier Fallschirmspringen irgendwie 100 Meter getrennt voneinander. Aber gut, ist nur mein Gefühl. Ja, ansonsten gab es ein Einzeldate, was aus diesem Gruppendate da im authentischen Mexiko da resultiert ist aus diesem Date, und zwar mit Jana Maria natürlich. Sie ja, hat dann ihm die Geschichte des Armbands erzählt, dass sie es abgelegt hat nach dem Kuss mit Nele, und sie sind eigentlich wieder ganz gut unterwegs, so flirttechnisch, also sie kichern wieder viel und humortechnisch stimmt das anscheinend bei den beiden und dementsprechend kam es auch zum Kuss an der Bar. Also Jana Maria jetzt eben auch mit dem zweiten Kuss der Staffel.
Anfangs hat er noch gesagt, ja, das finde ich ja ganz gut, dass sie so offen ist und dass sie ja offensichtlich Gefallen an mir findet. Aber man hat auch das Gefühl gehabt, dass ihn das so ein bisschen ja unter Druck setzt, schon das Ganze, weil sie ja schon sehr offen anspricht, dass ihr das nicht so passt, dass er da Nele geküsst hat und dass sie ja das Gefühl hatte, dass sie was Besonderes haben seit dem ersten Date. Und ich glaube, sie erwartet ja, dass er sie an Priorität 1 nimmt und alle anderen dann irgendwie nach und nach rauswirft und sich eigentlich nur noch um sie kümmert, was er natürlich nicht machen kann und nicht machen möchte, habe ich auch das Gefühl. Er hat ja auch Gefallen an anderen Frauen gefunden und ist sowieso eher der Typ, der da, glaube ich mal, sich ausprobieren möchte, so wie ich das wahrnehme. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, das passt eigentlich ganz gut, würde vielleicht auch ganz gut passen, wenn die sich so in der realen Welt kennengelernt hätten. Aber jetzt so für das Format wird es noch schwierig, dass Jana Maria da ja schon sehr, sehr eifersüchtig unterwegs ist. Ich glaube, das passt ihm letztendlich doch nicht so gut.
Sie hat ja dann gesagt quasi, ja, aber ich würde dich halt gerne öfter sehen. Und dann sagt er so, ja, also was soll ich denn machen? Soll ich irgendwie noch öfter in die Villa kommen? Und sie, ja, dann komm halt öfter in die Villa. Sie, ja, dann sage ich das denen, weil dann komme ich halt öfter in die Villa. Und so, also sie hat mehr gefordert, aber irgendwie hat er da irgendwie schon klar gemacht, dass es irgendwie formattechnisch auch, glaube ich, nicht so geht. Also, dass die Redakteure irgendwie auch nicht das gerne haben, wenn er da so oft irgendwie in die Villa geht. Ist natürlich auch alles vorgeschrieben, natürlich, wie oft die Bachelors da wahrscheinlich in die Villa kommen dürfen und so weiter. Aber ja, das war ganz lustig, dieses Gespräch eigentlich. Dann gab es das Gruppendate beim Tischtennis-Rundlauf. Das war natürlich auch ein Heimspiel für ihn, denn er ist ja quasi Tischtennisspieler. Er war irgendwie sogar recht erfolgreich mal früher und kann das natürlich immer noch sehr gut. Da muss man aber sagen, das hat ihm so gar nicht gelegen hier, dieses Date. Also erstmal war es ganz cool mit diesem Rundlauf, aber danach auf dieser Couch, da wurde es dann sehr schnell sehr unangenehm, muss man sagen. Und es gab einfach keine Gesprächsthemen, ne? Und dann kam auch dieser Helikopter, der dann irgendwann gelandet ist, sehr spät, habe ich das Gefühl gehabt. Und vielleicht auch alle am Set waren so ein bisschen, okay, wann kommt jetzt dieser scheiß Helikopter? Der sollte schon lang kommen.
Ja.
Und er wusste nicht, was er machen sollte. Und das war doch auch der Moment, als er da seinen Purzelbaum gemacht hat, glaube ich, oder? Als kleine Auflockerungsübung. Also er ist jetzt nicht dieser Entertainer in dieser Gruppenrolle, das muss man schon sagen.
Nee, ganz, ganz schlimm. Irgendjemand hat das, glaube ich, auch angesprochen von den Frauen, die dabei waren. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Man hat auch gesagt, dass er sich da nicht wohlgefühlt hat, aber dass sich auch niemand anders wohlgefühlt hat, weil das einfach so. Die hatten das ja, glaube ich, auch so reingeschnitten, dass dann auf einmal saßen da alle und haben sich nur so angeguckt und jeder hat so peinlich berührt an seinem Getränk, so ein bisschen genippt. Ja, das war schon sehr unangenehm, aber gut, er hat ja mit dem Purzelbaum das meiste rausgeholt dann.
Und wenig überraschend hat er dann Anna zum Einzeldate mitgenommen, also wirklich diesen Favoritinnenstatus nochmal hier gefestigt. Und zwar ging es ja per Helikopterflug zum Strand und da wurde gegessen. Da gab es, wie gesagt, diese Aussage mit Nele, die sie ja gut findet und wo sie auch okay ist, dass er quasi mit ihr auch so ein bisschen am Anbandeln ist und hat bei ihm dann, wie gesagt, dafür gesorgt, dass er im O-Ton anspricht, die ist echt schlau, also die hat richtig Grips. Aber es gab keinen Kuss dann letztendlich, obwohl ja einer eigentlich gefehlt hat. Jetzt, wenn man in der Logik bleibt, dass Nele und Jana Maria einen Kuss bekommen haben, hätte sie normalerweise auch einen bekommen müssen. Aber das gab es nicht, weil beide eigentlich gesagt haben, das wäre irgendwie zu knapp gewesen nach dem Jana-Maria-Date, was ja erst am Abend davor war. Dann gab es das angesprochene Einzeldate mit Lara beim Eisessen, was natürlich irgendwie auch ein Alltagsdate war, was natürlich viel, viel besser ist als jedes große Date, bei dem irgendwie der Thron rausgeholt wird, hat er, glaube ich, gesagt. Es ging zum Trödelstand und das war irgendwie alles ganz cool, aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass es da irgendwie romantisch zugeht, oder?
Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, sie hat ja dann auch so ein bisschen von sich erzählt und gesagt, dass sie ja relativ schüchtern ist und deswegen da nicht so offensiv draufgehen kann. Und ich habe schon das Gefühl, er hat so Gefallen an ihr, aber das war jetzt nicht so wie mit den drei Favoritinnen bisher. Aber ich glaube trotzdem, dass sie eigentlich eine ganz gute Rolle für ihn spielt auch, ehrlich gesagt. Die haben sich ja dann auch irgendwie wie so ein, ich will nicht sagen Freundschaftsarmbändchen, aber die sollten sich doch irgendwie so ein Armband aussuchen und dann haben die sich zusammen ein Armbändchen gekauft, was ja dann auch wieder, also Jana Maria hat ja auch ein Armband, deswegen.
Ja. Armbänder sind sein Ding auf jeden Fall.
Ja, fand's auch lustig, weil er hat ihr irgendeins vorgeschlagen und man hat so gemerkt, dass sie es eigentlich scheiße findet. Sie hat so das Armband angeguckt und war so, ja, und er war so, oh, gefällt's dir nicht, soll ich ein anderes suchen oder, und dann war sie irgendwie so, ah, nee, doch, ist schön, ist okay, ja, ist schön, wir nehmen das. Und wollte sie ihm irgendwie nicht so vor den Kopf stoßen, aber man hat richtig gemerkt, dass sie das Armband jetzt nicht besonders schön findet, was er für sie ausgesucht hatte.
Es ging dann zur Nacht der Rosen und ja, der großen Rückkehr, wir haben noch gar nicht gesagt, Emily, die, also Emily kennen wir jetzt noch gar nicht, also jetzt die Leute, die quasi den Bachelor nicht gesehen haben, aber Emily war auch immer so ein bisschen diejenige, die noch ein bisschen eine Gegenspielerin war im Haus, also sie hat so öfter mal gesagt, ja, Jana Maria, wie die sich hier äußert mit, ja, der hat mich geküsst und so, das hat ihr gar nicht gefallen und generell auch von Shakira war sie nie so ein Riesenfan und so, die hat immer mal wieder so gute Spitzen eigentlich reingebracht, aber sie war dann irgendwann krank, sie musste irgendwie ins Hotel und dann kam sie aber jetzt hier zurück mit dem großen Auftritt. Das war eigentlich ganz gut, wie sie da wirklich in diesem Kleid da rauskam und alle anderen waren dann sofort beeindruckt. Beziehungsweise es gab erstmal das Einzelgespräch mit Dominik, wo er dann auch nochmal sagen dürfte, eine heiße Schnitte, da stimmt vorne und hinten alles. Mal wieder der Spruch. Und ich finde schon, dass es da relativ flirty zuging und hat sich damit auf jeden Fall so ein bisschen auch nach vorne gebracht, obwohl sie da, wie gesagt, ein paar Tage gefehlt hat. Dann ging es aber die normale Nacht der Rosen. Es gab nochmal Einzelgespräche, aber ich glaube, wir müssen hier nichts groß mehr sagen, außer dass Anna noch quasi vor der Entscheidung eine Rose bekommen hat, weil er das Gefühl hatte, er hat sie nicht so richtig gewertschätzt in diesem Date und hat dann quasi ja ihr nochmal diese Rose einzeln gegeben, bevor er dann den anderen in der Nacht der Rosen die Rosen gegeben hat. Allen außer Bobette und Susanna, muss man sagen. Also das waren die beiden Frauen, die in dieser Nacht der Rosen gehen mussten. Bei beiden, glaube ich, jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Jetzt will ich natürlich nur noch einen Namen hören. Wer wird am Ende die Frau, für die sich Dominik entscheidet?
Eine.
Ja, ich glaube nicht, dass er zwei ist.
Naja,
und weiß man ja. Man hat ja auch schon gehört, es fällt zumindest der Satz, man kann natürlich das auch faken, aber es fällt zumindest der Satz im Teaser am Anfang quasi, sagt er, ich habe mich in dich verliebt. Also er vergibt ja anscheinend eine.
Ich sag Anna, weil ich, ja, ich glaube Anna.
Ich wollte auch Anna sagen, aber jetzt haben wir hier das Problem, dass wir natürlich beide uns auf eine hier einschießen. Ist das vielleicht taktisch unklug? Sollte ich jetzt nochmal umschwenken hier, aber ich bin eigentlich auch von Anna überzeugt, weil diese Anziehungskraft schon da war, obwohl noch nicht so furchtbar viel passiert ist. Und das ist ja ganz ein gutes Zeichen. Das ist ja bei Michelle ähnlich gewesen, ne? Also da war nie so, OMG, das war jetzt richtig krass. Oder diesen Kuss, der war unfassbar. Es gab ja lange gar keinen Kuss zwischen Michelle und Nico.
Aber es war immer sowas da. Also er war immer also auf sie fixiert irgendwie.
Genau, und das habe ich auch das Gefühl hier bei Anna. Deswegen, ich sage auch Anna, dann sind wir beide bei Anna und mal schauen, ob das am Ende schlau war oder nicht. Ich glaube, wir sind ganz gut damit aufgestellt. So, jetzt gehen wir noch ganz kurz in die News und kommen zu zwei Terminen. Love Island, ist es ein Thema für dich, Love Island?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich das Gefühl habe, ich komme da nicht mehr so rein. Also es hat mich schon interessiert, aber ich glaube irgendwie, wenn man den Einstieg verpasst hat, ist es schwer, da irgendwie reinzukommen. Weiß nicht, ob ich es falsch sehe.
Es gibt ja zum Glück viele Einstiege, ne? Also jede Staffel kann man ja theoretisch neu anfangen, aber was, glaube ich, das Problem ist für viele, ist, dass es halt so lang geht. Also es ist ja wirklich 3 Wochen beziehungsweise 4 Wochen lang und eben jeden Tag kommt dann eine neue Folge und das ist immer schon so ein hohes Commitment und jetzt geht's wieder los. Einen Tag nach dem Frühlingsanfang, der am 20. März ist, kommt am 21. März die 7. Staffel bei RTL 2. Es gibt wie im vergangenen Jahr schon 2 Staffeln pro Jahr ab jetzt und die Frühlingsstaffel ist die bisschen kürzere Staffel. Jetzt haben wir also wieder 3 statt 4 Wochen, worüber ich mich ganz freue, aber mal schauen. Wir werden das natürlich wieder weiter verfolgen, Love Island ab März und dann euch berichten. Dann natürlich auch ein Format Masked Singer. Ab 19. März geht es hier wieder los und das ist für viele eine Überforderung, weil wir hatten jetzt am Weihnachten das Weihnachtsspecial, dann hatten wir jetzt The Masked Dancer im Januar und jetzt geht es schon wieder los, 6 Wochen später im März mit 6 neuen Folgen, 10 neuen Promis. und einem Fankostüm, was ja angeteasert wurde. Also ein Kind oder mehrere Kinder haben da irgendwie Vorschläge einbringen dürfen und haben so Masken gemalt und Kostüme gemalt. Und dann hat es jetzt die Maskenbildnerin tatsächlich auch umgesetzt, dieses Kostüm. Also das wird in dieser Staffel teilnehmen. Noch nicht bekannt ist, wer im Ratepanel sitzt. Aber was wir schon wissen, ist, dass es mal wieder einen Fernsehen für alle Livestream geben wird an diesem Abend. Am 19. März um 20.15 Uhr, beziehungsweise um 20 Uhr werden wir wieder bei Twitter sein. Selma hat mir schon zugesagt, sie wird dabei sein. Und bei den anderen muss ich mir noch nachfragen, aber ich denke mal, dass da auch einige wieder dabei sein werden. Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen, bei The Masked Singer dabei zu sein.
Wenn ich das mal schaue, ja. muss ich mal schauen, aber auf jeden Fall höre ich da bestimmt mal rein, wenn ich nicht selbst dabei sein werde.
Ja, musst du. Also Samstagabend, 20.15 Uhr. Ja, ich meine, da sind die Clubs noch nicht offen, also da kannst du noch nicht feiern gehen. Von daher, doch, die werden da bestimmt schon offen sein, aber das wollen wir jetzt hier mal unter den Teppich kehren. Wir wollen ja am Samstagabend einen Masked Singer schauen und nicht hier irgendwie abzappeln, glaube ich, wie man sagt. Ja, dann komme ich mal nochmal zu einem Aufreger, den es gab. Das klingt erstmal lustig, ist aber gar nicht so lustig, wie es dann tatsächlich erstmal klingt. Und zwar hat Faisal Kawusi, der Comedian, der ja vor allem bei Sat.1 ja, Shows hat und so und vor allem in der Luke Mockridge Show irgendwie häufiger mal dabei war, der hat ja beim Promi-Backen teilgenommen und hat im Finale eine Torte gebacken in Schwarz, Rot und Grün. Und das sind die Farben seiner Heimat Afghanistan. Und er hat sich jetzt sehr aufgeregt, wie das Ganze ausgestrahlt wurde. Denn es ist wohl so gewesen, ich habe es selber nicht gesehen, aber ich habe einen Artikel darüber gelesen bei DWDL, dass quasi die Message, die er rüberbringen wollte, also wir haben euch nicht vergessen, war seine Message anscheinend in der Sendung, die ist ein bisschen geschnitten worden, denn er hat danach noch, nachdem er die Torte irgendwie präsentiert hat, die afghanische Nationalhymne gesungen. Und dieser Teil wurde rausgeschnitten und man hat quasi nach Sat.1 Meinung die Botschaft schon drin, die er mit der Torte senden wollte, aber halt diesen Teil mit der Nationalhymne, den haben sie eben nicht gesendet. Und jetzt hat er sich bei Instagram sehr, sehr darüber aufgeregt und hat gesagt, dass er das richtig scheiße findet und dass dem Auftritt damit irgendwie die ganze Seele genommen wurde. Die wichtigste Torte seines Lebens sei deswegen eben nicht gut irgendwie rübergebracht worden hier. Sat.1 hat gesagt, es hatte produktionelle Gründe und dass man ihm sehr ausführlich erklärt hätte, warum die Hymne rausgeschnitten worden sei. Aber wie gesagt, ich habe nichts davon gesehen, aber ich wollte es hier mal kurz einbringen, weil irgendwie es ja schon ein kurioser Aufreger war. Aber ich kann leider nicht entscheiden, wer hier am Ende irgendwie recht hat. Es kann natürlich schon sein, dass das Ding irgendwie ewig lang ging und man einfach nur aus Zeitgründen irgendwas rausschneiden musste. Aber ob man dann vielleicht das rausschneiden muss, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber das war auf jeden Fall ein kleiner Aufreger. Dann gibt's zwei neue Shows, eine bei ZDF Neo für Riccardo Simonetti. Da gibt's quasi die deutsche Adaption von Glow Up, dem britischen Format, wo er quasi den neuen Make-up-Star Deutschland sucht. 10 Make-up-Artists treten da gegeneinander an und der Sieger darf sich dann Make-up-Talent Deutschlands nennen. 8 Folgen ab September erst. Von daher kann man sich dafür erstmal nur bewerben. Also falls du Interesse hast, kannst du jetzt schon deine Bewerbung.
Ja, ich glaube, ich bin talentiert genug auf jeden Fall.
Kannst du einreichen jetzt auf jeden Fall. Oder du nimmst teil, das könnte auch sein, bei Harald Glücklers neuer Show auf RTL. Und zwar heißt das Ganze Unser neues tierisches Zuhause. Ab Sonntag, den 6. März um 17.30 Uhr, unterbrochen von RTL aktuell, vorerst nur eine Folge. Es geht darum, dass 3 Familien, hier steht dabei, ohne besonderes Handwerksgeschick, gegeneinander antreten, um für ihre Haustiere eine neue Behausung zu bauen. Und Glöckler ist derjenige, der die Ideen für diese neuen Quartiere eben entworfen hat. Und nach diesem Vorbild müssen sie mit Hilfe von jeweils einem Handwerker pro Familie dann diese Hütten umsetzen. Und der Gewinner oder die Gewinnerfamilie bekommt dann 1.000 Euro. Und Glückler entscheidet natürlich, wer dieses Geld gewinnt, weil er ist ja der Bauherr und der Ideengeber. Wäre das was für dich, hier teilzunehmen?
Ja, die Voraussetzungen habe ich zumindest zu 50% erfüllt. Ich bin nicht besonders begabt, was Handwerk angeht. Ja. Ich habe aber leider kein Haustier, also wird wahrscheinlich schwierig. Ich hätte aber gerne ein Haustier. Vielleicht kann man da noch was machen, schnell vorher. Und dann würde ich mich da schon sehen, ehrlich gesagt.
Bin gespannt, was der Glöckler hier an Ideen hat für Hundehütten und sowas. Also ich sehe da schon sehr großartige Bauten. Er hat ja, es gibt das Glücklehaus in Berlin, glaube ich. Da hat er ja schon ein Haus nach seinem Muster quasi gestaltet. Also er kann ja wirklich auch Architektur. Mal schauen, was er hier in der tierischen Architektur kann. Ja, dann wollte ich noch über ein Thema mit dir sprechen, weil ich ja immer froh bin, wenn ich mal über Sport sprechen kann. Das ist ein sehr unterernährtes Thema, würde ich sagen, in diesem Podcast. Und Sportfernsehen, da kommt man sehr schnell zu DAZN. Und DAZN hatte natürlich Ende Januar damit aufmerksam gemacht, dass die Preise enorm erhöht wurden. Also von, ich glaube, 14,99 pro Monat haben sich oder werden sich diese Preise auf 29,99 pro Monat erhöhen, also verdoppeln de facto. Im Jahresabo gibt es das Ganze dann immer noch ein bisschen billiger, also da kostet es dann nur 24,99 pro Monat. Und die BestandskundInnen sind davon auch noch nicht betroffen, bis zum 21. Juli zumindest. Das sind erstmal die Fakten. Grund ist natürlich, ne, dass gerade diese ganzen Rechte-Pakete immer teurer werden und ja, DAZN, glaube ich, immer auch defizitär war, also immer nichts quasi verdient hat erstmal und quasi immer noch in dieser Findungsphase war. Und jetzt wollen sie natürlich auch ein bisschen was für ihr Geld auch irgendwie bekommen, was ja irgendwo auch verständlich ist, aber natürlich schon krass ist für so die Leute, dass es auf einmal halt doppelt so viel kostet und halt auch nicht wenig mit 30 Euro im Monat halt schon teuer ist. Wie hast du das wahrgenommen, diese Preiserhöhung? Weil du hast ja DAZN-Abo, ne? Und du bist ja Bestandskundin dann dementsprechend. Wirst du das dann kündigen oder sagst du, das ist halt trotzdem noch so, dass die halt einfach durch diese Rechte halt einfach dieses Monopol auch haben, ne? Also du musst halt quasi die buchen, um halt dann die Spiele von jetzt der Eintracht beispielsweise einfach zu verfolgen.
Ja, das ist halt das Schlimme, dass man irgendwie generell diverse Anbieter abonnieren muss, um alles sehen zu können. Und ich so ein bisschen darauf angewiesen bin auch, die Sachen zu sehen. Von daher wahrscheinlich werde ich es nicht kündigen, find's aber schon auch arg krass jetzt gerade, weil ich glaube, es ist auch alles so eine Sache, wie man es verkauft. Und es wurde ja schon mal von 10 auf 15 Euro erhöht vor einer Zeit. Das war in Ordnung und da war die Resonanz halt ganz anders. Da haben alle gesagt, hey, ihr macht einen guten Job, das ist vollkommen okay, das zahle ich gerne. Und jetzt ist man halt aber einfach von 15 auf 30 hoch. Also wie du schon gesagt hast, verdoppelt. Und das kommt natürlich nicht gut an, zusammen mit das ja auch diverse Sachen verloren wurden über die Jahre. Also anfangs hatte DAZN zum Beispiel die Premier League gezeigt, die englische Liga, die ja auch relativ beliebt ist. Die haben sie nicht mehr, die haben sie verloren. Und ja, das geht halt alles einher mit diesem Bild, okay, man bekommt eigentlich nicht mehr. Oder zumindest, wenn du jetzt wirklich nur wegen Fußball da bist, hast du zwar ganz viele andere Dinge, die DAZN noch zeigt. Football zum Beispiel, ich glaube Basketball, da sind halt andere Sportarten noch drin, aber letztendlich, ja, ist es dann, vielleicht denkst du dir ja 15 Euro für die paar Fußballspiele, die sie haben. Die haben ja auch nicht die komplette Bundesliga, sondern nur bestimmte Tage, also den Freitag und den Sonntag, glaube ich. Ja, dann denkst du dir auch, 15 Euro würde ich noch zahlen, 30 vielleicht eher nicht. Und das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ich gucke die anderen Sachen auch, aber alles in allem, glaube ich, wurde das einfach schlecht gehandhabt, da von 15 auf 30 Euro hochzugehen. Also ich glaube, wenn man irgendwie, keine Ahnung, von 10 auf 20 und dann nochmal auf 25 hoch, wäre das eine andere Resonanz gewesen, als, keine Ahnung, von 15 direkt auf 30 hoch und das dann irgendwie noch so kommunikativ schlecht gelöst auch. Also wurde ja gesagt, wir haben immer weniger Geld verlangt, um die Leute an unser Produkt, unser Produkt testen zu lassen sozusagen, was ja dann auch einfach zugegeben ist. Die wollten halt mit einem niedrigen Preis Kunden binden, was ja gängige Praxis ist, aber es ist einfach kommunikativ nicht gut gelöst worden und dementsprechend gab es ja auch sehr, sehr schlechtes Feedback für und ich bin jetzt auch nicht besonders begeistert, ehrlich gesagt.
Machen die es denn inhaltlich so viel besser als Sky, die ja auch nicht wahnsinnig billiger dann sind? Also ich glaube, das kommt dann auch das Gleiche raus wahrscheinlich ungefähr. Wenn man wirklich Sport und Bundesliga bei Sky bucht, ist man bestimmt auch bei 30, wenn nicht sogar 35. Also wie ist denn der Vergleich inhaltlich? Weil ich habe DAZN zum Beispiel noch nie gehabt. Das war mir dann immer eine Spur zu viel, weil mich eben auch diese anderen Sportarten dann weniger interessieren einfach. Aber machen die es für deinen Begriff irgendwie inhaltlich zumindest ein bisschen wett, dieses Geld, was dann hier mehr verlangt wird?
Ja, ich finde, inhaltlich ist es besser als Sky. Es ist weniger Boulevard, würde ich sagen. Also Sky ist ja schon sehr viel auf Keine Ahnung, ab und zu checken die einfach mal, was kostet das Outfit von dem und dem Spieler oder so. Halt wirklich so Zeug, was abseits des Sports niemanden interessiert, was auch so ein bisschen, ne, boulevardmäßig einfach ist. Und The Zone konzentriert sich, finde ich, schon inhaltlich auf das Sportliche. Die Analysen sind besser und ausführlicher. Also bei Sky kriegst du da irgendwie deine Halbzeitanalyse, von der 2 Minuten irgendwie offensichtliche Beobachtungen sind, die jeder, der einigermaßen den Sport verfolgt, auch im Spiel gesehen hat. Und dann hast du irgendwie einen riesen Werbeblock. Bei The Zone ist das, finde ich, anders aufgeteilt. Also die machen das schon mit mehr Tiefe und inhaltlich auch besser. Das stimmt schon.
Aber ich bin jetzt gerade überrascht, dass du nicht sehr begeistert bist bei Sky, dass jedes Wochenende immer der Didi-Man auch gewählt wird. Also das fehlt mir gerade ein bisschen.
Der Didi-Man des Tages, ja.
Ja, der
Didi-Man. Ich würde gerne, dass das größer aufgezogen wird noch. Also ja. Man könnte das auch so eine Preisverleihung jedes Wochenende organisieren, wo man dann auch wie so einen Preis bekommst, wie den Oscar, aber es ist dann halt in Form von Didi Hamann. Fände ich gut. Ja. Kann man mal drüber nachdenken auch.
Ja, und auch, dass du quasi diese ganzen Ricardo Basile-Formate nicht so geil findest. Also bin ich auch ein bisschen überrascht. Also ich finde, da ist das Geld doch durchaus gut investiert in Sky,
ja,
wenn man da
Fall.
Jedes Wochenende irgendwie zu Hause bei Jens Lehmann ist. Es gibt jetzt eine Neuentwicklung bezüglich dieser ganzen Preiserhöhung bei The Zone. Beziehungsweise hat Aldi das irgendwie hier gepostet, dass es halt bezüglich der Prepaid-Karten keine Preiserhöhung gibt. Das haben sie irgendwie so nebenbei irgendwie so gesagt, einfach so, vielleicht auch um natürlich ihre Karten dann auch zu verkaufen, wo sie einen Anteil bekommen. Aber es ist wohl so, dass man, wenn man über Prepaid-Karten der Zone bucht, dann kosten die weiterhin 14,99. Das ist noch nicht irgendwie geändert und noch nicht angepasst. Und es ist nicht absehbar, dass es irgendwie bald geändert wird. Es kann sein, dass es bald geändert wird. Aber trotzdem, aktuell könnte man sich also noch mit diesen Prepaid-Karten eindecken. Denn die Prepaid-Karten sind alle 3 Jahre lang haltbar. Das heißt, man könnte jetzt 3 Jahre lang sich Vorrat erstmal mit Prepaid-Karten noch einkaufen, die aktuell noch diesen billigen Preis haben und dann quasi hier der lachende Dritte sein, weil diese Preiserhöhung noch nicht greift für Prepaid-Karten aktuell. Also das nur so als Tipp. Man könnte wirklich jetzt zu Aldi rennen oder zu Lidl oder zu Penny, wo auch immer man dann diese Karten auch findet und sich hier diese Prepaid-Karten holen, dann bekommt man es noch billiger. Nur so als Tipp von meiner Seite oder von dieser Seite.
Ja, können die das dann nicht so machen, dass dann irgendwie The Zone sagt, ja, keine Ahnung, da ist noch ein Restbetrag offen, weil die sagen, ja, wir haben das halt jetzt erhöht und keine Ahnung, ihr habt 14 Euro dafür bezahlt, aber eigentlich haben wir hier noch einen Restbetrag und bitte überweisen Sie den? Oder ist, also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert mit diesen Prepaid-Dingern.
Genau, das geht nicht, nämlich, weil das stand auch in dem Artikel bei DWDL, dass es in den Bedingungen wohl drin inkludiert ist, dass die Anzahl der Monate entscheidend ist. Also das steht auf der Karte drauf. Das heißt, wenn man für 3 Monate kauft oder für 1 Monat kauft, dann kriegt man auch 1 Monat. Also das ist wohl Teil der Bedingungen. Also gibt es diese Option also nicht. Das heißt, dieses Schlupfloch existiert gerade noch. Also wer irgendwie der Zone-Kunde bleiben möchte und weniger zahlen möchte, dann kann man das aktuell noch tun. So, das nur als kleinen Verbrauchertipp an der Stelle. Muss man ja auch mal hier machen. Jetzt gehen wir noch abschließend zu einem Spiel. Und ein Spiel, was, glaube ich, das war das allererste Spiel, was jemals in diesem Podcast gespielt wurde. What's Wrong? Also What's Wrong ist ja das Spiel quasi, wo ich immer ein Showformat erfinde und dann noch 2 bestehende, neu angekündigte Formate dazu mische. Und dann muss die Person, die hier zu Gast ist, entscheiden, welches ich mir ausgedacht habe. Aber seit einiger Zeit werden diese neu angekündigten Formate nicht mehr mit diesen geilen Pressetexten so beworben irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber ich kann mir aktuell nicht mehr dieses Format so wirklich aus den Fingern leiern, weil es diese Pressetexte nicht mehr gibt. Jetzt habe ich ein bisschen dieses Format angepasst. Und zwar gibt es jetzt What's Wrong, das Schlagzeilen-Special. Und ich habe jetzt hier 3 Schlagzeilen mit einer kleinen Erklärung vorbereitet. Und wieder eine davon habe ich mir ausgedacht. Das bleibt also gleich. Du musst rausfinden, welche Schlagzeile das ist.
Habe ich verstanden, ja.
Sehr gut, die Spielregeln sind klar. Dann lese ich einfach mal vor, welche der 3 Schlagzeilen ist falsch. Okay, also nach Super Bowl-Werbung. Griechen wollen Arnie verklagen. Automobilhersteller BMW warb in seinem Spot während des Super Bowl mit Arnold Schwarzenegger, der in die Rolle von Göttervater Zeus schlüpfte. Schwarzenegger stellte Zeus als alten Mann in der Midlife-Crisis dar, der mit den Herausforderungen des Alltags überfordert ist. Die griechische Traditionalistenvereinigung Mythologischer Zirkel Griechenland erwägt laut einem Statement am Dienstag eine Klage wegen Gotteslästerung, die in Griechenland noch immer gesetzlich verankert ist. Das ist die erste Schlagzeile. Die zweite lautet: Harry Weinfort heiratet live bei Sonnenklar TV. TV-Moderator Harry Weinfort heiratet im Rahmen einer dreitägigen Flusskreuzfahrt seine Lebenspartnerin Iris. Zu den prominenten Hochzeitsgästen zählen unter anderem Jörg Dräger, Mareike Amado, Hans Meiser und Werner Schulze-Erdl. Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer können die Kreuzfahrt direkt über den Sender buchen. Und die dritte Schlagzeile ist: UK-Sender ITV plant Hell's Kitchen-Sender. Der Sender ITV bringt einen TV-Sender an den Start, an dem 24 Stunden lang 7 Tage die Woche die Kochshow Hell's Kitchen laufen wird. Die Sendung von Gordon Ramsay hat 20 Staffeln und über 300 Folgen. Der Sender startet zunächst nur in Großbritannien, bald soll er jedoch auch in Deutschland und Italien empfangbar sein. So, das sind die drei Schlagzeilen. Also, Griechen wollen Arnie verklagen, Harry Weinfort heiratet live bei Sonnenklar TV und ITV plant Hell's Kitchen Sender.
Warum Was kann ich mir das ausgedacht? Alles vorstellen, ehrlich gesagt?
Das hat das Spiel so an sich, dass es idealerweise so ist, ne?
Ja, aber das ist auch alles sehr, also absurd zum Teil, aber kommt hin irgendwie. Ich schwank ehrlich gesagt zwischen, ich glaube, 1 und 2. Hell's Kitchen kann ich mir vorstellen, dass das wirklich einfach 24/7 angeboten wird, weil warum auch nicht? Ich glaube, ich sag einfach, das zweite ist falsch.
Also Harry Weinfort, die Hochzeit ist erlogen von mir, erstunken und erlogen. Und wenn du das einloggst, was du jetzt tust hiermit, dann darf ich dir sagen, dass du leider falsch liegst.
Oh nein.
Es ist tatsächlich so, dass ich mir die Klage der Griechen gegen Arnold Schwarzenegger ausgedacht habe.
Das war aber so gut verfasst, dass ich mir gedacht habe, das kann sich doch keiner ausdenken, auch in dem Wortlaut nicht. Also wie kommt also, man da denn
da drauf? Da hat nichts davon gestimmt. Also es hat, also diesen Super Bowl-Ad gab es ja, aber die Traditionalistenvereinigung gibt es nicht und auch, dass Gotteslästerung noch in der griechischen Verfassung steht, das stimmt auch nicht.
Okay, das liegt dann aber auch einfach daran, dass du dir sehr, sehr weirde Sachen ausdenkst.
Ja, es war spät gestern und ich habe das Spiel noch irgendwie aus den Fingern saugen müssen, aber anscheinend nicht unerfolgreich. Okay, aber ich finde, das hat ganz gut geklappt. What's Wrong Schlagzeilen Special kann durchaus nochmal kommen. Leider lagst du falsch, aber naja, du warst ja sozusagen im engeren Kreis der Verdächtigen, war ja sozusagen auch hier die Griechen-Schlagzeile.
Ja, kann man so sagen, ja.
Also eigentlich hast du gewonnen. Man
sagen. Ja, okay, komm. Ja, nehme ich natürlich an. Vielen Dank, dass du mich jetzt hier krönst. Ja. Super. Erzähle ich jetzt auch jedem. Ich gehe jetzt hier gleich raus nach der Aufnahme und erzähle jedem hier Dings, ich habe gewonnen. Bitte nicht nachhören. Bitte brecht es dann direkt nach dem News-Teil ab. Aber ich habe gewonnen.
Sehr gut. So machen es die meisten übrigens. So, jetzt frage ich dich noch, wie du bei Twitter heißt und wie man dir da folgen kann.
Oh ja, jedes Mal aufs Neue. Ich heiße da Patricia, also Dennis schreibt es bestimmt noch irgendwo rein. Ja,
es steht
Paetrisha. Also so, da kann man mich finden mit irgendwelchen Sporttakes oder auch Dingen aus dem Alltag, die mich irgendwie wahrscheinlich meistens nerven. Das ist so mein Twitter-Auftritt. Also wer da Lust hat, kann da vorbeischauen. Aber auf jeden Fall natürlich auch hier beim Host und beim Podcast.
@FernsehenFA, genau, sehr gute Überleitung, spitzenmäßig gemacht. Da kann man den Podcast folgen, man kann liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden und idealerweise, das hilft uns am meisten, 5 Sterne sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify hinterlassen. Das kann man machen, sollte man machen und katapultiert uns in der Rangliste ganz nach oben.
Muss man sogar machen, ja.
Muss man machen, genau, steht in der griechischen Verfassung, glaube ich.
Sonst werdet ihr verklagt, auch hier von den Traditionalisten.
Gotteslästerung. Okay, also, dann sage ich danke fürs Dabeisein, wie immer.
Danke auch, dass ich hier sein durfte. Und freue mich aufs nächste Mal schon.
Immer wieder gerne. Nächste Woche dann alles zum Finale bei Are You The One? Außerdem geht am Dienstag das Sommerhaus-Spin-Off prominent getrennt los. Die erste Folge kann man schon streamen bei RTL Plus. Und ich habe die ersten paar Sekunden geschaut und ich sag mal, ja, der Vergleich zum Sommerhaus liegt auf der Hand und kann man sich deshalb gut anschauen. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werfen uns jetzt erstmal gegenseitig das Messer in den Kopf, wie gesagt. Also, ja, bis dann.
Auf jeden Fall.
Tschüss.